Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Barca putzt Real Madrid im Klassiko mit 4:0 weg. Barca putzt die Roma in der Champions League mit 6:1 weg. Barca spielt Traumfußball, dass die nur so die Ohren schlackern. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Vamonos!
La Liga.
Und hier ist der Mann, der sich zwischen seinem Klassiko-Kommentar und seinen zahlreichen Volleyball-Kommentaren dann doch mal wieder Zeit für den Vorcheck genommen hat. Mein Laula1TV-Kollege Tom Oleming. Hombre! Buenos dias!
Buenos dias! Ja, endlich ist es mal wieder soweit. Freue mich schon.
Wie ein kleines Kind auf Weihnachten.
Auf jeden Fall. Das ist für mich der Vorcheck. Leider im Moment fast genauso häufig wie Weihnachten.
Ja, wir ein bisschen regelmäßiger müssen wir schon machen, oder? So alle zwei, drei Wochen eigentlich schon. Apropos Weihnachten, schneit schon in Wien?
Es schneit noch nicht in Wien, beziehungsweise jetzt gerade nicht, aber es ist schon merklich runtergegangen von den Temperaturen her, sodass mich Schneefall in den nächsten Wochen nicht überraschen würde.
In den nächsten Wochen, ja, Dezember ist dann durchaus mal eine Zeit, wo man vielleicht auch mal mit Schnee rechnen kann. Hier bei uns im Süden Deutschlands, Winter Wonderland. Ende November, Ende Dezember sieht es zum Beispiel wieder ganz anders aus, schon wahrscheinlich wieder 15 Grad oder so.
So wie jedes Jahr dann bei dir.
Genau. Du hast den Klassiker kommentiert auf Laula1 TV. Du hast sicherlich auch den Auftritt von Barca in der Champions League gegen Rom gesehen. Ist schon Wahnsinn, was sie zurzeit abziehen, oder?
Kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall. Also gegen Real Madrid stark gespielt. 4-0 spricht da allein schon das Ergebnis Bände und gegen Rom genauso mit dem 6-1. Also schwer zu stoppen im Moment.
Vor allem die Offensive.
Vor allem die Offensive, ja. Und jetzt ist Lionel Messi eben wieder fit, hat gegen Rom gespielt, Doppelpack erzielt. Gegen Real Madrid kam er beim Stand von 3-0. Kann man dann auch mal machen, einfach einen dritten Stürmer bringen gegen Real Madrid, wenn der dann auch noch Messi heißt. Ja, also das ist momentan schwer zu stoppen, was da vorne bei Barca stattfindet.
Lass uns mal ein bisschen über die Zeit sprechen, in der Messi verletzt war. Hat er schon, glaube ich, schon Befürchtungen gegeben, ob das dann so richtig läuft. Aber wenn wir uns mal die letzten Ergebnisse anschauen, also jetzt klar, beim 6-1 gegen Rom war er mit dabei, vorher das 4-0 gegen Real Madrid im Klassiko, teilweise mit dabei, davor 3-0 gegen Bate Borisov, 2-0 gegen Getafe, gut, 0-0 in der Copa gegen Villa Novense, aber 3-1, 2-0, 5-2, also die Ergebnisse, die waren schon richtig gut. Wie hat es Barca geschafft, das Fehlen von Lionel Messi zu kompensieren?
Naja, unter anderem, indem Neymar und Luis Suarez einen größeren Spielanteil hatten. Also beide sind den Schritt nach vorne gegangen, der von ihnen erwartet wurde, vielleicht sogar mehr als das. Sie haben in der Liga, bis Messi wieder aufgetaucht ist, alle Tore geschossen. Nur die beiden waren, glaube ich, 16 oder 18 an der Zahl. Dann hat so ein bisschen natürlich auch Veränderungen im Spiel von Barcelona gegeben, in dem ja sonst Barca relativ rechtslastig spielt, in dem Messi eben viele Aktionen hat auf der rechten Seite. Das hat sich dann naturgemäß ein bisschen verschoben, in dem Munir oder Sandro oder wer auch immer dort gespielt hat, jetzt nicht die Präsenz hat eines Lionel Messi. Auch Neymar hat sein Spiel so ein bisschen mehr Richtung Mitte verlagert, um dieses Vakuum möglicherweise etwas besser aufzufüllen. Ja, und so hat Barca dann eben geschafft, was ihnen möglicherweise in dieser Form so die wenigsten zugetraut hätten, nämlich sehr souverän zu spielen und Messi eigentlich nicht mal vermissen zu müssen.
Das ist wahrscheinlich jetzt die Herausforderung für Neymar und Suarez, diese Form zu konservieren und sich nicht jetzt zurückzulehnen, wenn Messi jetzt wieder da ist. Das ist ja immer die Gefahr. Klar, die haben auch gewusst, sie müssen mehr leisten, wenn Messi fehlt, aber schön für Barca wäre es jetzt natürlich, wenn sie so weitermachen würden. Oder wie siehst du die nächsten Wochen jetzt wieder mit Lionel Messi? Wenn du schon angesprochen hast, es ist mehr über Neymar und Suarez gegangen. Wie kann Barca, auch wenn es sich blöd anhört, Messi wieder einbauen in die Mannschaft?
Ja, ich denke, gegen Rom hat schon mal ganz gut funktioniert im ersten Spiel mit Messi von Beginn an. Also 6 Tore sprechen da ja für sich. Also Messi ist natürlich ein Spieler, der einem rein fußballerisch die Reintegration quasi wieder relativ einfach macht. Ich denke, das System des FC Barcelona war über Jahre zum großen Teil eben auch auf Messi ausgerichtet. Das heißt, aus den Köpfen oder so war dann eben auch, wenn er jetzt knapp 2 Monate gefehlt hat, nie wirklich. Und die fußballerische Klasse hat er dann eben auch. Ich denke, es wird wieder mehr oder weniger dann so sein, wie es in der letzten Saison, in der Rückrunde war, als Messi, Neymar und Suarez eben auch sehr, sehr gut miteinander harmoniert hatten, auf dem Platz, aber wohl auch außerhalb des Platzes. Und da mache ich mir dann eigentlich relativ wenige Sorgen aus Barca-Sicht, dass das dann nicht funktionieren könnte. Wobei ein gewisses Risiko natürlich immer mitschwingt. Gerade wenn jetzt die beiden anderen Stürmer mehr oder eine größere Rolle haben wollen, aber sie haben ja auch beispielsweise in der letzten Saison viele Tore geschossen, auch wenn Messi dann letzten Endes derjenige ist, der die meisten Tore für Barca schießt.
Dass es funktioniert, hat ja das 2-0, war es das 2-0? Man kommt schnell durcheinander. Ja, es war es 2-0 gegen die Roma gezeigt, als da Messi, Suarez und Neymar kleine Reihe von Doppelpässen gespielt haben. Also wenn das öfter funktioniert, wenn die drei nochmal ins Rollen kommen, sich auch so verstehen wie bei diesem 2-0, das dann am Ende Messi erzielt hat, können sich die Gegner, glaube ich, ziemlich warm anziehen.
Auf jeden Fall. Also momentan gibt es, glaube ich, keine bessere Sturmreihe als die drei. Große individuelle Qualität und dazu eben auch noch dieses Verständnis füreinander. Das, was, wie gesagt, letzte Saison eben auch schon zu sehen war, in dem sie ein bisschen gebraucht haben, um sich zu finden, nachdem Luis Suarez eben auch jetzt verspätet reingekommen ist. Aber das funktioniert eben sehr, sehr gut bei denen. Und es ist eben allein aufgrund der individuellen Klasse jedes Einzelnen extrem schwer für jede Verteidigung gegen diese Mannschaft und gegen dieses Angriffstrio zu spielen.
Was ist die Qualität von Suarez, die große Qualität? Denn es hieß ja lange immer bei Barca, so ein echter Neuner passt da eigentlich gar nicht rein. Du brauchst einen, der mitspielen kann. Aber natürlich dann auch im Endeffekt, das hat ihn in den letzten Jahren, also vor Suarez, ein bisschen gefehlt, auch einen, der abschließen kann. Luis Suarez verkörpert eigentlich beides relativ gut.
Das stimmt. Also einerseits spricht seine Torquote eben für ihn als Vollstrecker. Auf der anderen Seite hat er es eben auch verstanden, beispielsweise Räume zu schaffen für Lionel Messi oder für Neymar. Er ist gut im Kombinationsspiel, was sich eben auch durch beispielsweise Doppelpässe oder Ähnliches dann immer mal wieder zeigt. Er hat eine sehr, sehr gute Technik, also fällt da auch in keinster Art und Weise ab. Ist eben auch vom Spielsystem her, von der Handlungsschnelligkeit einer, der eben auch wirklich gut passt zum FC Barcelona im Moment. Und großer Anteil dadurch, dass Barca so spielt, wie sie im Moment spielen, so stark, gehört eben auch ihm, weil die Stürmer, die vor ihm da waren, in der Konstellation oder in welcher Konstellation auch immer, die hatten eben irgendwo ein Manko, sei es das mangelnde Verständnis mit Lionel Messi beispielsweise, im Falle Ibrahimovic war das am deutlichsten, oder auch andere Dinge, die dann eben unterm Strich nicht so funktioniert haben, auf sehr hohem Niveau nicht so funktioniert haben, wie es jetzt bei Suarez, Neymar und Messi dann ist.
Gehen wir vielleicht eine Position oder einen Mannschaftsteil zurück. Klar, der Sturm funktioniert. Mittelfeld, jetzt wenn wir uns die letzten Spiele anschauen, gegen die Roma hat da Busquets natürlich zentral gespielt und dann Rakitic und Sergi Roberto auf den Halbpositionen. Gegen Real Madrid im Klassiko waren es Rakitic und Iniesta auf den Halbpositionen. Dazu ja noch Sergi Roberto von Anfang an gespielt, weil da eben Messi noch nicht gespielt hat. Ja, was ist über das Mittelfeld zu sagen, über die Form der Mittelfeldspieler?
Also für mich gehört Sergio Roberto da herausgehoben. Hat einen riesigen Sprung nach vorne gemacht. Zu Saisonbeginn musste er jetzt Rechtsverteidiger aushelfen, hat es wirklich gut gemacht in Vertretung für Dani Alves. Und dieses Selbstvertrauen, das er offenbar hatte, durch seine guten Leistungen gute Kritiken bekommen hat, ja, es scheint dazu geführt zu haben, dass er sich nun auch im Mittelfeld mehr zutraut. Er galt ja immer schon als Talent, ein technisch sehr, sehr sauberer Spieler. Aber es hat ihm so ein bisschen immer die letzte Überzeugung gefehlt. Auch mal wie beim 1:0 jetzt im Klassiko, als er den Antritt da gestartet hat, wunderbar Suarez bedient hat. Solche Aktionen hat man vorher von ihm eigentlich noch nie gesehen. Kann mich auch daran erinnern an eine tolle Vorarbeit mit der Hacke gegen Getafe, als er wirklich eine ja, wunderbare Aktion da geliefert hat. Das spricht schon sehr, sehr für ihn. Dazu eben Iniesta, der in den letzten Saison vielleicht nicht mehr so ganz in seiner alten Form war, aber jetzt so langsam aber sicher, beispielsweise auch mit einer überragenden Partie im Bernabeu, da immer wieder immer besser rankommt an die Form, die er vielleicht vor 2, 3, 4 Jahren hatte.
Ein Tor geschossen, eins vorbereitet im
Ein Tor
Klassiker.
geschossen eben auch, genau, vorbereitet noch dazu. Dazu Busquets in seiner besten Verfassung. Rakitic war teilweise auch verletzt, aber hat sich dann beispielsweise im Klassiko auch sofort wieder eingefügt. Also das ist auch sehr, sehr stark, was Barca da im Mittelfeld zu bieten hat.
Irgendwelche Schwächen? Vielleicht die Abwehr, Torwartposition. Im Klassiko hat jetzt natürlich wieder Bravo gespielt. In der Champions League spielt Ter Stegen. Also da hat man, denke ich, auch zwei sehr, sehr gute Optionen. Abwehr, Dani Alves, habe ich so einen Eindruck, wieder ein bisschen, ja, irgendwie in Jungbrunnen gefallen.
Ja,
In den
das macht er
letzten
ab und
Wochen,
zu mal.
oder?
Ich weiß
Ja.
nicht, ich weiß nicht, wie er es macht, aber gerade dann, wenn man ihn so halb abgeschrieben hat oder so das Gefühl hat, naja, der beste Dani Alves ist jetzt auch schon ein gutes Stück weit entfernt, dann taucht er dann plötzlich doch wieder auf und spielt so wie in seiner besten Phase. Also ein extrem laufstarker Spieler war er ja immer auf der rechten Seite, kampfstark, mit vielen starken Flügelläufen. Teilweise defensiv sah dann zwischendurch ab und zu mal nicht so gut aus, aber das sitzt jetzt auch wieder. Also selbst diese Schwächeposition hat er selbst dann quasi wieder ausgemerzt. Ja, also so wie Barca im Moment spielt, ist es schwer, sie zu schlagen, glaube ich. Egal, wer da jetzt kommt. Ich denke, am ehesten könnten es die Bayern mit ihnen aufnehmen. Momentan sind das vermutlich die beiden stärksten Teams auf der Welt. Aber
Wobei man nicht vergessen darf, dass wir im November sind. Ich weiß, dass ich letztes Jahr im
genau,
November oder im
genau.
Dezember gesagt habe, irgendwann in dieser Saison wird es das Duell Bayern München gegen Real Madrid
Real Madrid.
geben. Und was war dann? Beide raus im Halbfinale der Champions
Ja,
League. Und es gab eben das direkte Duell nicht.
und genauso kann es kommen. Also das, was wir jetzt über Barcelona erzählen oder das, was auch über Barcelona in Spanien erzählt wird, das ist fast genauso, was wir letztes Jahr über Real Madrid gehört haben. Unterschied ist, glaube ich, dass Barca weniger von der Physis, wenn man so sagen kann, abhängt als Real Madrid. Also das Spiel ist jetzt weniger aufs Körperliche betont, sondern eben vielmehr auf Ballbesitz und Ballfertigkeit, als es jetzt bei Real Madrid beispielsweise der Fall ist. Sodass ich nicht glaube, dass sie so zum Schluss einbrechen würden. Nur eine Vermutung, aber das kann eben auch dann, oder das hängt eben auch von Verletzungspech
Genau,
ab,
das wollte ich
das
gerade
man haben
sagen.
kann.
Lass irgendwie einen vorne und einen im Mittelfeld, also was weiß ich, Busquets und einen von den drei vorne länger fehlen.
Klar, dann kann es eben schon Konsequenzen haben. Also ohne Zweifel. Aber gut, die letzte Saison hat uns eben auch gezeigt, Luis Enrique hat es verstanden, mit seinen Personalrotationen eben das Verletzungsrisiko zu verhindern oder zu vermindern. Klar, wenn dann ein Spieler blöd umknickt und sich das Kreuzband reißt, dann kann auch das nicht helfen. Aber ja, bin gespannt und also wenn Barca diese Form hält, das vorausgesetzt, dann wird es eben ganz schwer, sie zu schlagen. Aber bis dahin ist es eben dann auch noch ein relativ langer Weg.
Abschließend zu Barca. Ich stelle nicht die Frage, ist das das beste Barca aller Zeiten, aber vielleicht kannst du es doch mal ein bisschen einordnen im Vergleich, ja, zu den beiden Trippelsieger Barcas. Also natürlich dem Barca aus der Vorsaison, was vielleicht ein bisschen leichter einen Vergleich zu ziehen, was ist besser, was ist vielleicht sogar schlechter und natürlich dann ja, Barca unter Pep Guardiola. Oder vielleicht auch nochmal zurückgegangen in die 90er von mir aus.
Ja, ich habe vor kurzem oder es gab eine Twitter-Umfrage vor 2 Tagen, was ist das beste Barca? Das unter Rijkaard, das unter Guardiola oder das unter Luis Enrique, da hat Guardiola, ich glaube, mit 70% noch gewonnen. Das, was das jetzt eben so ein bisschen unterscheidet, ist, dass dieses Team von Luis Enrique quasi noch am Laufen ist. Es ist jetzt erst die zweite Saison überhaupt unter Luis Enrique. Das, was das Team von Guardiola und von Luis Enrique eben auch noch unterscheidet, ist für meine Begriffe, dass es unter Guardiola jetzt weniger die drei vorne waren, die den Unterschied ausgemacht haben. Klar, Lionel Messi stand da sowieso über allem, aber dass eben über das Mittelfeld mit Busquets, Xavi, Iniesta mehr ging, beziehungsweise mehr das Spiel bestimmt wurde, als es jetzt über das Mittelfeld der Fall ist. Jetzt kommen sie eben mehr über die Dreiersturmreihe vorne, aber beides eben auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Zweifelsohne. Und wie gesagt, das Team von oder das jetzige Barca unter Luis Enrique hat eben noch zweieinhalb Jahre, um eben zeitlich auch mit der Zeit unter Guardiola gleichzuziehen. Und bislang sind sie schon auf einem sehr guten Weg, es ja zumindest sehr, sehr ähnlich zu machen.
Kommen wir von Barca zu Real Madrid. Tabellendritter in der Liga, jetzt sind 6 Punkte Rückstand auf den FC Barcelona vor dem Clásico, eigentlich gar nicht so schlecht, zumindest ja, jetzt auch unmittelbar vor dem Clásico sah es natürlich auch nicht so gut aus mit der anderen Liga-Niederlage gegen den FC Sevilla. Aber grundsätzlich waren sie da vorne dabei und jetzt auf einmal diese Clásico-Klatsche, muss man ganz klar sagen. Und auch in der Champions League, jetzt am Mittwochabend 4-0 geführt gegen Schachtja und dann nur noch 4-3 gespielt. Ja, was ist bei Real Madrid los?
Ja, einerseits hat Real Madrid ein großes Problem, was Verletzte angeht. Viele muskuläre Geschichten, was immer so ein bisschen die Frage aufwirft, ob von der Trainingsbelastung natürlich es so passt, wie es sich die Trainer vorstellen, weil eben beispielsweise Benzema Oberschenkelprobleme hat, James war länger verletzt, Bale war länger verletzt. Da fehlt natürlich eine Menge gerade im kreativen Bereich in der Offensive.
Wobei, wenn man jetzt, wenn man sich nur rein die Aufstellung anschaut im Klassiko,
Genau.
Navas im Tor, dann Varane, Sergio Ramos in der Innenverteidigung, Danilo Marcelo Außenverteidigung, Modric Kroos defensives Mittelfeld, dann James Bale, Cristiano Ronaldo und Benzema. Volle Kapelle, oder?
Volle Kapelle, aber für meinen Geschmack waren weder James noch Bale noch Benzema in wirklicher Form. Und zwar körperlich nicht in der Form. Die haben, glaube ich, alle drei, wenn ich mich jetzt nicht versehe, auch gegen Schacht jetzt nicht begonnen. Da hat Rafa Benitez, glaube ich, auf 7 Positionen rotiert. Dazu Marcelo raus, der auch muskuläre Probleme hatte. Keylor Navas hatte auch so ein paar Blessuren. Sergio Ramos hatte die Schulterbeschwerden, bei der es eigentlich ganz vernünftig wäre, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, dass er sich operieren ließe, was ihn aber 6 bis 8 Monate rauswerfen würde. Also es gibt viele Spieler, die zumindest nicht körperlich bei 100% sind. Ich kann jetzt auch gar nicht einschätzen, bei wie viel Prozent sie jetzt stehen, aber die offenkundig, und das hat eben auch der Klassiker für mich gezeigt, denen offenkundig eben was fehlt, um wirklich in der Form zu sein, die es bräuchte, um den FC Barcelona zu schlagen. Normalerweise reicht es eben für einen Gegner wie Levante auch ohne Probleme. Und da sind, glaube ich, auch die nächsten Aufgaben in der Liga jetzt relativ human bis Weihnachten. Also da hat Real Madrid zumindest die Chance, sich dann eben auch die Spieler zurückzuholen, Stück für Stück, und wieder ranzukommen. Auf der anderen Seite macht die ganze Saison schon deutlich, dass die Mannschaft große Probleme in der Defensive hat. Zwar relativ wenige Gegentore kassiert bis zum Clásico. Und wenn wir das Sevilla-Spiel noch ausklammern, dann haben sie nur 4 Gegentore kassiert bis zum 11. Spieltag, glaube ich.
Ja, und in der Champions League,
Aber
und in der Champions League kein
eben,
einziges bis Mittwochabend, ja.
genau, aber der große Faktor war eben Keylor Navas. Keylor Navas war in vielen Spielen der beste Spieler von Real Madrid. Das ist bei Levante früher relativ normal gewesen. Das ist bei Costa Rica auch noch verständlich, aber nicht bei einer Mannschaft wie Real Madrid, die eben über so viel Potenzial auch in den restlichen Teil der Mannschaft hat. Das zeigte eben auch, dass diese Statistik oder diese Ergebnisse teilweise so ein bisschen trügerisch waren, weil ich zu behaupten wage, dass mit dem Casillas der letzten Saison die erste Niederlage Real Madrid deutlich früher ereilt hätte als im Sanchez-Pizjuan und auch deutlich mehr Gegentore kassiert worden wären. Selbst mit einem guten Torhüter wie Kiko Casilla beispielsweise oder auch Iker Casillas aus der letzten Saison. Aber Keylor Navas hat da einen großen Unterschied ausgemacht, viel verhindert, auf spektakuläre Art und Weise. Das ließ, glaube ich, auch so ein bisschen davon ab, sich da mehr um die Defensive zu kümmern. Rafa Benitez hat auch häufiger mal mit Casemiro, Modric und Kroos gespielt im Mittelfeld, weil er sagt, es gibt mehr Gleichgewicht. Jetzt hat in der Champions League Kovacic, Casemiro und Modric gespielt, also nochmal eine Spur defensiver als mit Kroos. Wir haben es ja auch immer gesehen unter Carlo Ancelotti, auch da hat beispielsweise Angel Di Maria eine defensivere Rolle gespielt. Offenbar scheint es immer wieder so zu sein, dass diese ganz offensive Variante zu viele Lücken beziehungsweise zu wenig Ballgewinne oder Zweikampfgewinne oder was auch immer im Mittelfeld bedeuten und dieses thematisierte Gleichgewicht dann zu häufig abhanden kommt.
Was sagst du zur Trainerfrage? Real Madrid hat ja jetzt Rafa Benitez den Rücken gestärkt. Gab es schon Spekulationen, oder vielleicht, ob er vielleicht gefeuert wird Anfang der Woche?
Ja, grundsätzlich scheint wohl Florentino Perez, der im Sommer entschieden hatte, Carlo Ancelotti rauszuwerfen, um Rafa Benitez zu holen, ihn zu unterstützen, allein um sich selbst zu schützen. Klar ist, so richtig glücklich sind die Fans nicht, die waren es ohnehin nicht, als er zum neuen Trainer auserkoren wurde. Rafa Benitez ist ein Trainer, der so spielt, wie er sonst auch spielen lässt. Also vom Spielstil her überrascht er da niemanden. Es ist halt in den ersten Spielen viel auf Ergebnisse ausgerichtet gewesen. Auch nichts, was die Zuschauer im Bernabeu begeistert. Ich habe so ein bisschen die Parallelen gelesen zu Wanderlei Luxemburgo, der, ich glaube, mit 3-0 oder 4-0 auch ein Klassiko verloren hat 2005, und dann 2 Wochen später entlassen wurde, nach dem Sieg gegen Getafe. Also da war schon so durch, dass sie nicht mal mehr der Erfolg retten konnte. Könnte mir vorstellen, dass Rafa Benitez ein ähnliches Schicksal drohen könnte, vor allem weil die Spieler sich zum großen Teil gegen ihn stellen sollen. Das weiß man natürlich auch nicht so richtig, was da jetzt nun dran ist oder nicht, aber Fakt ist wohl, dass nicht umsonst sowas lanciert wird dann. Ich denke, viel wird eben über dieses Innenverhältnis dann gehen, wenn jetzt die Kapitäne beispielsweise dem Präsidenten deutlich machen sollten, dass sie Benitez nicht mehr für den richtigen halten, dann wird es schwer sein für Rafa Benitez da noch länger zu bleiben. Vor allem, wenn die Ergebnisse weiterhin ausbleiben sollten. Und eigentlich war selbst so ein 4:3-Erfolg gegen Schachtar Donetsk wegen der Art und Weise ein ausbleibender Erfolg oder ein ausbleibendes Ergebnis von der Art und Weise, wie er es sich gewünscht hätte. Nächsten Wochen werden es zeigen, aber momentan spielt Real Madrid eben auch in der Gesamtheit nicht überzeugend.
Spielplan hast du schon angesprochen, der spricht eher für Real Madrid und dann vielleicht auch für Rafa Benitez, Eibar, Cadiz, Getafe, Malmö, Villarreal, okay, kleine Ausnahme, Cadiz nochmal im Pokal, Rayo Vallecano, Real Sociedad, das bis zum Ende des Jahres der Spielplan von Real Madrid. Ihr hört den Forecheck heute mal wieder zu La Liga und immer wenn es um spanischen Fußball geht, dann ist Tom Ole Mink mit dabei. Der Vorcheck ist auf www.checkpot.fm zu Hause. Das erste Mal, oder? Seit du da bist? Nee.
Nee, nee, nee,
Nee, nee,
das
nee,
war's schon.
schon, da hatten wir schon
Nee,
mal.
nee,
Ja, so lange ist
also
dann noch nicht, so
so
lange ist
lange
noch
habe
nicht
ich
her.
dann doch nicht. Ja.
Also da könnt ihr den Vorcheck hören oder über euren Podcatcher. Wir freuen uns auch über iTunes-Rezensionen. Also wenn euch diese Episode oder insgesamt der Vorcheck gefällt, dann schreibt uns eine kurze Rezension auf iTunes oder gebt uns eine Bewertung. Es gibt einen allgemeinen Feed und einen Fußball-Feed derzeit. Also schaut auch nochmal bei iTunes, nicht, dass ihr die alten Feeds erwischt und die dann mit Rezensionen beglückt. Facebook-Seite www.facebook.de/dervorcheck und auf Twitter findet ihr mich unter @fetzi6. Tom Ole, sollen wir uns die anderen Champions League-Teilnehmer aus Spanien noch ganz kurz anschauen? Also Atletico Madrid, derzeit Tabellenzweiter, 4 Punkte hinter dem FC Barcelona und die anderen beiden, Valencia und Sevilla, für die läuft es immer noch nicht so wirklich gut. Valencia ist Tabellensiebter und Sevilla ist Tabellenelfter und jetzt auch nach der Niederlage gegen Gladbach in der Champions League sieht es ja auch international nicht so gut aus. Ja, was sind die Gründe? Fangen wir vielleicht mal mit Valencia und Sevilla an, dafür, dass es nicht ganz so klappt.
Ja, Valencia spielt keinen guten Fußball bis zum jetzigen Zeitpunkt. Also wenn, dann gewinnen sie auch auf eine Art und Weise, die weit von der aus dem Feuer entfernt ist. Immer wieder die Personalie Álvaro Negredo, der mit Trainer Nuno Espirito Santo nicht kann, beziehungsweise umgekehrt eigentlich. Dann eben auch teilweise also Beginn vom Torwart, wo die beiden Stammtorhüter verletzungsbedingt ausgefallen sind, Jaume Domenech. Eigentlich dritter oder vierter Torhüter, steht da jetzt zwischen dem Posten, macht seinen Job aber wirklich gut, das muss man dazu sagen. Trotzdem viele Spieler, die außer Form sind, die in der letzten Saison aber noch Leistungsträger waren. Dann auch immer mal wieder Personalrotationen, die nicht zielführend sind, die letzten Endes das Spiel nicht besser machen. Ganz schwacher Auftritt, also das schlechteste Valencia, was ich in dieser Saison gesehen habe, war gegen Atletico Madrid im Vicente Calderón. Klar, da kann man verlieren, aber nicht auf die Art und Weise, wie es Valencia getan hat. Die Mannschaft hat viel Potenzial für meine Begriffe, aber sie ist momentan weit davon entfernt, dieses Potenzial abzurufen.
Positiv kann man vielleicht die Abwehr rausheben. In der Liga zumindest nur 9 Gegentore nach 12 Spielen, zweitbeste Abwehr in La Liga.
Das stimmt, das stimmt. Da hat eben auch Torhüter Jaume einen gewissen Anteil dran, auch Shkodran Mustafi, der ja quasi Abwehrchef ist in den meisten Partien, eben diese Rolle oder die Lücke von Nicolas Otamendi übernommen hat und so dann eben auch dafür sorgt, dass relativ wenige Gegentore fallen.
Sevilla hat sehr, sehr schlecht angefangen. Gab es ja irgendwie so ein bisschen Parallelen auch zu Borussia Mönchengladbach. Haben sich dann etwas gefangen, aber sind jetzt Tabellenelfter. Also ist die Parallelität zu Borussia Mönchengladbach mittlerweile nicht mehr gegeben, auch wenn sie in der Liga Real Madrid mit 3:2 geschlagen haben Anfang November, aber seitdem dann halt auch zweimal verloren. Einmal Liga 0:2 gegen Real Sociedad, 2:4 in der Champions League am Mittwochabend bei Borussia Mönchengladbach. Auch zu wenig, ja, also nicht nur in der Liga, sondern auch international als amtierender Europa League-Sieger.
Das stimmt. Sonst hatte Sevilla eben immer in der Europa League begonnen. Jetzt durften sie Champions League spielen als amtierender Europa League-Sieger. Ja, aber Sevilla kommt nur sehr behäbig ins Rollen. Sie kamen oder hatten große Probleme zu Beginn. Sie haben auch darauf verzichtet, André Schubert als Trainer zu holen im Vergleich zu Borussia Mönchengladbach.
Hatten Sie die
Da kam dann.
Möglichkeit?
Ja, genau. Das wäre es natürlich
André
gewesen, wenn sie
Subert.
an André Schubert, genau. Nee, aber davon abgesehen. Also Sevilla wirkt auch von der Spielanlage in Teilen sehr, sehr gut. In den großen Spielen gegen Barca zu Hause gewonnen, gegen Real Madrid zu Hause gewonnen. Aber sie schaffen es einfach nicht, diese Leistung konstant abzurufen. Was teilweise eben auch jetzt ja, mir nicht so richtig erklärbar ist. Also klar, manchmal fehlen Spieler verletzt. Reyes spielt keine Rolle mehr, weil Konoplyanka so stark spielt, der im Sommer neu verpflichtet wurde und mittlerweile auf Linksaußen richtig gut unterwegs ist. Aber ja, es fehlt so ein bisschen, glaube ich, auch daran, die Lücke von Carlos Bacca vorne zu ersetzen. Damit meine ich gar nicht die Tore, sondern eben auch die Art und Weise, wie er gespielt hat, obwohl er jetzt nicht der große Ballverteiler war. Aber weder Gamero noch Immobile noch Llorente haben bislang diese Lücke richtig füllen können. Und dazu kassieren sie teilweise auch zu leichte Gegentore und schenken die Partien dann manches Mal auf eine Art und Weise her, wie es ihnen, glaube ich, in der letzten Saison nicht passiert wäre.
Ich habe gerade auch nochmal auf die Aufstellung gegen Gladbach geschaut. Klar, Gamero ist da, denke ich, der große Unterschied im Vergleich zur Vorsaison statt Bacca. Sonst hast du Vitolo über rechts und jetzt halt Konoplyanka über links. Banega mit dabei, Krychowiak weiterhin, Kondeli neu in der Mannschaft. Hinten Koke, Rami, Kolejiechak und Tremolina. Iborra war jetzt in der Champions League auf der Bank und gegen Real Sociedad, muss ich nochmal genau schauen, da hat er gespielt. Was ist zu seiner Form zu sagen, finde ich in der Vorsaison ein recht wichtiger Spieler bei Valencia.
Er hat so ein bisschen an Spielanteilen verloren. Krychowiak ist im Eis gesetzt auf der Sechserposition. Und an seiner Seite ist dann unter anderem auch mit Sancy, der verpflichtet wurde von Stoke im Sommer, ein starker Spieler. Dann eben Iborra, den du angesprochen hattest. Wer hat jetzt noch gegen Real Sociedad gespielt? Was hast du gesagt? Oder
Gegen Real
gegen
Sociedad
Gladbach?
waren Sancy und Krychowiak auf der Doppel-6 und dann
Genau.
Iborra eher so auf der 10, also zumindest hier in der Aufstellung, die ich habe. Und gegen Gladbach Kondeli dann im zentralen
Grundidi, genau,
Mittelfeld. Und Banega haben
den
wir
habe
auch
ich
noch, ja,
vergessen.
genau. Ja.
Also eben hohe Varianz auf der Position. Jeder Spieler bringt so seine Vorzüge mit. Iborra kommt dadurch nicht so richtig in die Spielpraxis rein, die er, glaube ich, bräuchte. Eben auch ein Spieler, der viel Torgefahr eigentlich immer ausgestrahlt hat, obwohl er vom Spielertyp das eigentlich gar nicht mal so ist, aber war eigentlich immer für ein, zwei Chancen pro Partie gut, wo ich mich dann immer wieder gewundert habe, wieso er dann auftaucht in den Szenen häufig. Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert, er und Krychowiak. Klar ist dann eben auch, wenn man einen Spieler wie Nsonsi für um die 10 Millionen Euro verpflichtet, dass der dann auch seine Einsatzzeiten bekommt und Grundeli eben auch gewechselt von Celta zu Sevilla, um international zu spielen vor allem. Und eben auch, weil er bewiesen hat, dass er La Liga kann und eben auch ein sehr laufstarker Spieler ist. Also da hat Unai Emery, glaube ich, auf der Position noch nicht seine Idealbesetzung gefunden.
Dann haben wir noch Atletico Madrid, Tabellenzweiter, 17:6 Tore, 6 Tore, die 6 Gegentore, die beste Abwehr der Liga. Champions League läuft auch. Irgendwie habe ich so den Eindruck, man hat sich daran gewöhnt, dass die ja in der Liga vorne mitmischen und in der Champions League zumindest ja Achtelfinale, Viertelfinale, vielleicht sogar Halbfinale kommen können. Und ja, das gehört mittlerweile fast schon dazu, obwohl es vor nicht allzu langer Zeit ja gar nicht so gut aussah. Aber das spricht natürlich auch für Diego Simeone und den ganzen Verein, dass das gar nicht mehr so überraschend ist, dass man da vorne mithält.
Das stimmt. Also sie haben eben auch im Sommer so verpflichtet, dass es als Kampfansage zu verstehen war. Also einerseits gegen Valencia, um sich auf diesem dritten Platz zu halten, aber auch um eben möglicherweise, wenn was gehen sollte, Richtung Barca und Richtung Real Madrid angreifen zu können. Durch Spieler wie Viet oder durch Jackson Martinez beispielsweise. Sie haben eben gute Akteure in dem Kader, vor allem ein Akteur wie Yannick Ferreira Carrasco, der im Sommer verpflichtet ist, für mich eine große Überraschung positiver Art, bringt viel über die Flügel. Dazu Griezmann, der in dieser Saison konstanter spielt und von Beginn weg eben auch seine Tore macht. Und hinten ist Atletico eben auch eine Mannschaft, die, du hast es gesagt, Statistiken untermauern ist, sehr, sehr wenig Gegentore kassieren durch einen starken Torhüter mit Jan Oblak. Jiménez hat Miranda ersetzt. Miranda war in der letzten Saison schon nicht mehr auf dem Niveau, das Atletico zur Meisterschaft gebracht hat. Und Jiménez ist eben die jüngere Alternative gewesen. Das hat man auch sehr elegant dann geschafft. Felipe Luis ist auf links wieder zurückgekommen. Das war ganz wichtig, auch wenn er vielleicht immer noch nicht in der Form von vor 2 Jahren ist, aber trotzdem einen großen Sprung darstellt auf der linken Verteidigerposition. Und so wirkt die Mannschaft in sich eben auch in vielen Partien sehr, sehr rund.
Tom Olemink ist im Forecheck zu Gast, mein Laola1TV-Kollege und Kenner des spanischen Fußballs. Und Tom Ole, du verfolgst die Liga so intensiv, dass du sicherlich jetzt zum Abschluss auch nochmal, abgesehen von den großen vier, fünf Teams, vielleicht uns nochmal eine positive Überraschung der bisherigen Saison vorstellen kannst und dann vielleicht auch eine negative Überraschung. Also ich hätte bei der positiven Überraschung, kann man ja immer noch, denke ich, aus drei Mannschaften auswählen, Villarreal auf Platz 4, Celta Vigo auf Platz 5 und Eibar auf Platz 6. Eigentlich schon abgestiegen in der Vorsaison, wo sie auch so eine großartige Hinrunde gespielt haben und dann eingebrochen sind. Auf dem grünen Tisch dann noch gerettet, jetzt sind sie wieder vorne mit dabei, oder zumindest im vorderen Drittel, aber ich glaube, du hast dich für eine andere Mannschaft entschieden.
Na, Deportivo wäre auch noch ein Kandidat auf
Ja,
Rang
stimmt, als
8.
Achter, ja.
Ich habe mich für Celta entschieden. Celta eben, weil sie mir vom spielerischen her von allen Mannschaften und da sowohl Real Madrid als auch Barcelona eingeschlossen in dieser Saison den meisten Spaß bereitet haben. Also tolle Mannschaft von der Art und Weise, wie sie die Spiele angegangen sind, mit viel, viel Tempo drin, mit Nolito in Überform. Iago Aspas, der zurückgekommen ist. Hinten standen sie dann jetzt die letzten Spiele teilweise zu offen, teilweise auch wirklich große Fehler drin, die eben auch zu den Niederlagen gegen Valencia, gegen Real Madrid und Deportivo La Coruña jetzt geführt haben. Und vor allem die Niederlagen gegen Valencia und Real Madrid waren nicht nötig, weil Celta da eigentlich spielerisch die viel, viel bessere Mannschaft war. Trotzdem stand am Ende ein 1:4 und 1:5. Gerade Linksverteidiger Jonny hat häufiger Probleme gehabt und nicht gut gespielt, aber trotzdem hat Celta mir bis zum jetzigen Zeitpunkt von allen Mannschaften in dieser La Liga-Saison den meisten Spaß bereitet, von der Art und Weise, wie sie einfach spielen. Und würde mir wünschen, dass es so weitergeht, trotz dieser kleineren Misserfolge jetzt zuletzt. Aber wenn sie sich wieder so besinnen, auf die Art und Weise Fußball zu spielen, wie sie es vorgetan haben, dann bin ich da sehr optimistisch.
Spektakulär und erfolgreich, kann man es so zusammenfassen. Weil,
Auf
wenn wir uns
jeden
das
Fall, vor allem
Torverhältnis
wenn wir
anschauen, 22 zu 20, 42 Tore in den Spielen von Celta Vigo gefallen, das sind die meisten aller Teams in der Liga. Und wenn man sowas hört, dann denkt man sich, ja, maximal Platz 10 für eine Mannschaft, die eben ja, so wild dann teilweise vielleicht auch spielt. Aber es ist besser.
Genau, sie sind eben Fünfter, 6 Spiele gewonnen, zu Hause auch gegen Barcelona gewonnen. 3 Remis, 3 Niederlagen und die 3 Niederlagen eben zuletzt oder in den letzten 4 Spielen. Sonst wären sie eben möglicherweise oder wären ganz sicher noch ein Stück weiter vorne. Ja, sie haben eben den nächsten Entwicklungsschritt gesetzt, zumindest zu Beginn dieser Saison. Sind mutig, Verein ist schuldenfrei inzwischen, eben auch durch eine kluge Verkaufs- und Einkaufspolitik. Und das ist schon eine Kampfansage dann von Celta.
Das ist die positive Überraschung. Und die negative?
Negative gibt es einige, die man potenziell nehmen könnte. Ich habe mich für Real Sociedad entschieden. David Moyes
14.
entlassen.
Ja.
Allein er würde mir da schon als negative Überraschung schlechthin reichen. Letzte Saison gekommen für Jagoba Arrasate während der Saison. Dann war es nicht wirklich überzeugend, was Real Sociedad gespielt hat, aber man hat gesagt, gut, klasse gehalten, relativ sicher gehalten. Das hat gepasst und jetzt darf sich der teuerste Trainer aller Zeiten von uns eben mal beweisen, was er so kann. Und der hat bewiesen, dass er eigentlich nicht so viel kann, zumindest nicht mit der Mannschaft. Jetzt kam ein neuer Trainer, Eusebio Sacristán, der eben, ja, jetzt von den Fans bei weitem nicht so positiv aufgenommen wurde wie David Moyes damals. Aber vielleicht ist das eben auch die bessere Mannschaft. Also er hat von 2011 bis 2015 Barça B trainiert. Einmal in der Saison 9/10 auf Celta Vigo. War auch unter Rijkaard Co-Trainer, also und auch als Spieler früher erfolgreich, vor allem bei Barça in seiner Zeit von 88 bis 95 war es, glaube ich. Da hat er ihm schon gezeigt, oder er ist eben einer, der schon da ein Mann vom Fach ist, keine Frage. Bin gespannt, wie die Entwicklung jetzt weitergeht. Malaga wäre sicherlich auch ein Kandidat, das Malaga eben erst mit 2 Saisonsiegen, und das ist eben von der Mannschaft her auch viel zu wenig.
12 Spiele, 5 Tore geschossen. Zwar auch nur 11 kassiert, aber also 5 Tore nach 12 Spielen.
Auch das Gegenteil zu Celta Vigo,
Genau,
dann
ja.
quasi vom Spiel her.
Ja, wobei man sagen muss, hinten ist es ja noch recht eng. Also nach 12 Spieltagen keine Mannschaft voll
Genau.
abgeschlagen. Also ein Sieg würde jeder Mannschaft auf den Abstiegsplätzen reichen, um nach vorne zu kommen. Also über den Strich, theoretisch natürlich, wenn die anderen entsprechend nicht gewinnen. Aber also Malaga 9 Punkte, Levante, Las Palmas, Granada 10 Punkte, 11 Getafe, 12 Gijón, 12 Real Sociedad und dann kommen wir schon langsam ins Mittelfeld mit Rayo Vallecano und Real Betis. Da kann man auch mal sagen, die halten sich ganz gut mit unter anderem einem Heiko Westermann in Überform.
Ja, manchmal in Überform, manchmal so wie beim HSV.
Beim HSV war doch auch schon in Überform.
Ja, das ganz sicher.
Ein Traumtor schon erzielt.
Das stimmt, das stimmt. In Beckenbauer-Manier, meinten die.
Heiko
Westerbauer, hier habe ich da, glaube ich, irgendwo gelesen.
Beckenbauer. Mal ganz kurz, bei wie vielen Toren steht er denn momentan?
Ich glaube, bei
Immer
einem.
noch bei einem, oder? Hat er seitdem eins geschossen?
Ja, er hat eins, aber das wurde ihm wegen Abseits aberkannt.
Aber dieses eine, das er gemacht hat, schön selber eingeleitet, eiskalt.
Das stimmt, das stimmt.
Hombre, muchas gracias.
Ati, muchas gracias.
Es fehlt natürlich noch eines.
Die
Die
Sprachperle.
Perle von
Im Sommer neu gekommen von Real Madrid B. Sportlich noch nicht so aufgefallen, aber sein Name hat mich fasziniert. Denn eigentlich heißt Burgi Jorge Franco Alvis. Also hat wenig mit Burgi. Aber die ersten 2 Silben seiner Heimatstadt als Spitzname genommen, die jetzt auch auf seinem Trikot stehen. Und so will er jetzt sportlich erfolgreich werden. Und ja, fand ich ganz nett, dass jemand seiner Heimatstadt offenbar so verbunden ist, dass er seinen eigenen Spitznamen eben.
Schön. Ja, eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee.
Ja,
Oder?
ich finde, es ist auch was Originelles. Also gerade wenn man aus einem Dorf kommt, bietet sich Burgi passt da dann doch ganz gut aus. Burgios de Cerro, muss man dazu noch sagen. Hatte ich, glaube ich, schon. Aber ist eben eine relativ kleine Stadt mit gut Einwohnern.
Wie viel hat deine Heimatstadt? Dein
Meine
Heimatort?
hat 15.000.
15, okay, da kann ich nicht ganz mithalten mit 10. Ja. Aber auch relativ klein, würde ich sagen. Nee, Brauwes. Egal. Tom Olemink von Laurens TV, vielen Dank. Nochmal die Erinnerung: schreibt uns iTunes-Rezensionen oder gibt uns Bewertungen. Und ja, folgt mir auf Twitter, beziehungsweise tretet in Kontakt mit mir auf Twitter unter @fetzi6. Danke dir, Tom Ole. Dann, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.